Ich habe den Wunsch, zu Beginn erst mit Ihnen zu beten. Herr Jesus, das ist unser Wunsch, dass du dieses Seminar leitest, gestaltest, dass du uns zum Herzen sprichst, dass wir merken, das, was du uns als deine Jünger aufgetragen hast, ist gar nicht so schwer. Wir machen's uns bloß oft so schwer. Danke, dass du da ganz bestimmte Versprechen gegeben hast. Und wir wollen einfach neufündig werden, um von dir zu lernen. Danke, Herr Jesus. Ich bin überrascht, dass Sie so zahlreich hier sind. Die Bibelschüler und die aus der Region, Einzelne, die einfach neu nachdenken wollen, wie wir Menschen besser mit der guten Nachricht von Jesus erreichen. Ich habe da für mich einen lebenslangen Lernprozess durchgemacht und bin immer noch mittendrin. In jungen Jahren in der Jugendarbeit geprägt, mit dem Willen, dem Herrn zu dienen. Aber auch da haben wir oft gespürt, wir erreichen meist die, die schon kirchennah sind, die wenigen, die von der Konfirmation übrig geblieben sind, die treuen und die wollen wir bewahrend bei der Stange halten. Und das habe ich auch in den folgenden Jahrzehnten oft erlebt. Mein Wunsch war es, nicht ausnahmsweise in unserer Familie, einer, der mal nicht Theologe werden wollte, sondern mitten in die Industrie rein wollte, mit einem ganz normalen Beruf. Ich wollte erleben, angefangen bei Daimler-Benz bis in wichtige Marketingbereiche und lange Zeit, die längste Zeit war ich dann Geschäftsführer eines bekannten Unternehmens. Ich wollte erleben, wie Menschen denken und wie Menschen ansprechbar sind auf die Botschaft. Und ich musste oft total umdenken und das würde ich gern Ihnen klein wenig ans Herz legen. Und ich würde vorab gern den Vorschlag machen, ich betrachte es gar nicht in erster Linie als Schulung, sondern ich habe das Bild des Gesprächs vor mir. Darf ich einfach mit Ihnen ein kleines Gespräch führen? Und Sie müssen gar nicht das übernehmen, was ich an Lernprozessen hatte, was ich umdenken musste. Vielleicht wissen Sie schon alles, aber ich will es Ihnen einfach mal anvertrauen und ich würde mal heute was anders machen. Ich will Ihnen gern drei Zeichen empfehlen für diejenigen, die ein klein wenig mitschreiben. Sie brauchen nicht viel mitzuschreiben, aber oft ist es hilfreich, Stichwort zu machen. Und drei Zeichen habe ich. Für manche ist das Fragezeichen das Wichtigste. Es gibt Leute, die sind schon mal von Anfang an dagegen. Wahrscheinlich hier sind wir nicht so zahlreich. Deshalb, wenn Sie irgendeine These oder eine Erfahrung kurz notieren, können Sie am Rand ein Fragezeichen machen. Und ich denke im Hinterkopf, da bin ich noch nicht so überzeugt. Ich denke anders. Und dann haben Sie die Möglichkeit, ein zweites Zeichen zu machen, ein Ausrufezeichen am Rand. Das könnte heißen, das will ich mir noch mal zu Hause angucken. Oder in mein Zimmer angucken und dann ist ein wichtiges Zeichen, da können Sie auch was anderes machen. Ich mache gern das Zeichen in dieser Form, das heißt, am Anfang der Punkt, ich will da noch viel drüber nachdenken. Ich will noch viel üben, das ist ein Punkt, den ich weiter bedenken will. Das Ausrufezeichen ist mir zu kurzatmig, da muss ich noch mehr drüber nachdenken. Und jetzt gleich mit einer Erfahrung, zu der ich jahrelang gebraucht habe erst. Ich war so geprägt, dass ich wusste, man muss nur bekennen, man muss nur sagen, wohin man gehört und was mir wichtig ist, und dann werden Menschen hören. Ich habe jahrelang herumgestottert, um zu fragen, warum geht es oft nicht? Warum Jetzt kam ein Problem, das ich ein paar Mal erlebt habe. Ich habe gelernt, so früh wie möglich im Büro, in der Werkstatt, wo wir auch sind, Flagge zeigen. Das ist ein guter Rat. Aber ich habe ein anderes Problem erlebt. Je früher ich Flagge zeige, eventuell mit einem Aufkleber oder irgendwann, erstirbt das Gespräch mit den Außenstehenden. Das Gespräch mit den Gleichgesinnten wird belebt. Ah, da ist auch einer, der gehört auch dazu. Da drüben auch einer. Wir halten zusammen. Es gibt manchmal kurzes Aufflackern bei diesem plakativen Evangelisieren, wo jemand fragt, warum machst du das? Aber fragen Sie mal, wie oft gab es ein zweites und drittes Gespräch? Und da musste ich ganz neu bei Jesus in die Schule gehen. Wie hat es Jesus gemacht? Und vorab will ich da schon sagen, er hat es nie gleich gemacht. Da sagt man, neudeutsch, bei ihm gab es kein Klischee. Kein Klischee. Unsere Evangelisation, Fragezeichen, wie viel Klischee ist da wohl dran? Immer ähnliche Methoden. Ich beurteile nicht die großen Treffen, das ist nicht meine Sache, sondern unser Bemühen. Wenn wir Bücher lesen von lebendigen Gemeinden in Amerika, von evangelistischen Bemühungen dort, dann sind die oft uns voraus, dass sie einfach diese Überprüfung öfter machen. Wie viel erreichen wir denn von außen? Seit einigen Jahrzehnten frage ich immer, wo Evangelisationen waren, wie viel von außen waren denn erreicht? Denn das ist immer bei der Evangelisation. Vor der Evangelisation das Ziel, wir wollen die Außenstehenden erreichen. Ist die Evangelisation rum, dann erkennen wir, es waren, wenn wir ehrlich sind, nicht so viel, die ganz von außen kamen. Und dann trösten wir uns, aber uns hat's ja auch mal ganz gut getan. Kennen Sie das? Und so hangeln wir uns von Jahr zu Jahr und wieder eine neue Evangelisation, aber wir wollen die Außenstehenden erreichen und sie kommen oft nicht. Warum kommen sie nicht? Das ist eine Frage. Wir wollen jetzt nicht an andere Dinge, sondern an uns. Warum treffen wir so wenig ins Herz der anderen? Ich habe also entdeckt, Jesus hat die Vielfalt geliebt. Er konnte einzigartig predigen, sodass heute ein Prediger in erster Linie von ihm lernen sollte. Aber dem Einzelnen aus dem säkularen Umfeld, was heißt säkular? Weltlich, sagen wir Christen, aber ich habe mir das Wort weltlich abgewöhnt, weil die meisten Menschen draußen sagen, was heißt weltlich? Wir sind doch alle weltlich, wir gehören doch zur Welt. Für die ist das gar kein Begriff. Das ist nur für geistliche Menschen eine Unterscheidung. Und deshalb die säkularen Menschen, wie hat Jesus mit denen gesprochen? Wir wollen im Laufe des Seminars einige Beispiele vor Augen führen, ganz neu. Kürzlich habe ich mal meine Frau gefragt, Moment mal, wir lieben doch bei der Evangelisation die Bibelworte. Welche Bibelworte hat Jesus bei der Begegnung im Einzelgespräch bezeugt, welche alttestamentlichen Bibelworte. In der Predigt, Bergpredigt, war einiges drin, ja. Auch Johannes 14, 15 war einiges aufgreifend, alttestamentliche, herrliche Worte. Aber bei der Begegnung mit dem Zachäus, welches Bibelwort hat er dem Zachäus gesagt? Oder bei der Samariterin, was hat Jesus da zu Beginn des Gesprächs bezeugt, beim Hauptmann von Kapernaum, was war das Zeugnis von Jesus? Bei diesen Einzelbegegnungen war Jesus ganz da, um dem Menschen herzgewinnend zur Stelle zu sein. Finde ich so fantastisch. Nur müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht auf der anderen Seite vom Ross fallen. Das heißt, nicht verstehen um jeden Preis. Eine Welt kann auch kaputt gehen, wenn man nur Menschen verstehen will und hat keine Botschaft mehr. Und merken Sie, das ist das Geheimnis. Wir werden heute nicht viel Parade, Thesen haben, sondern nur ins Nachdenken kommen. Wie kann das gelingen, den anderen verstehen zu wollen, ohne ihn zu belehren? Wo hat Predigt und Lehre einen großen Sinn und wo hat sie wenig Sinn? Was würden Sie spontan sagen? Predigt hat eine ganz große Bedeutung in der Gemeinde. Und dort hat auch die christliche Lehre eine unverrückbare Bedeutung. Und wie kann man das jetzt sagen? In die Gemeinde kommen die, die hören wollen. Und wenn wir im normalen Beruf mit den Menschen zusammen sind, dann sind es alles Menschen, die eben nicht hören wollen. Die nicht eine Predigt von mir hören wollen. Ich habe das die ganzen 38 Jahre meines bisherigen Berufes vielleicht nie erlebt, dass einer zu mir kam. Ich habe mir das immer so gewünscht. Chefbuch, sagen Sie mir doch mal, wie erlange ich das Heil meiner Seele? So fragen Menschen nicht. Aber Menschen können eiskalt, lästerlich über heilige Dinge reden. Und trotzdem ist die Sehnsucht da, tief unten verschüttet. Das ist das Geheimnis. Mir kommt neuerdings so ein Bild. Wissen Sie, wie ist das mit der verschütteten Sehnsucht? Erreichen wir die verschüttete Sehnsucht durch lautes Rufen? Es ist wie bei einer Antenne. Die Menschen haben von Gott eine kostbare geistliche Antenne bekommen. Mit der Geburt eingebaut. Oh, großartig, wenn das bei einem PKW schon im Normalpreis inbegriffen wäre, eingebaute Antenne, alles schon da. Nur wir Menschen neigen dazu, die Antenne, wo wir nach Gott, nach dem Schöpfer fragen, frühzeitig abzudrücken. Und wenn man eine Autoantenne abdrückt, was gibt's dann, wenn wir empfangen wollen, den Sender empfangen wollen? Genau, nur Störgeräusche. Haben Sie sich schon mal klar gemacht, ob Sie da nicht nachdenken wollen? Welche Störgeräusche haben die Menschen in meiner Umgebung, wenn ich von Christentum spreche? Was kommt da an Störgeräuschen raus? Ich fürchte, wir wollen die Störgeräusche gar nicht mehr hören. Wir sind froh, wenn wir sagen können, dem hab ich's gesagt. Und der Herr wird seinen Segen dazugeben. Und da musste ich lernen, der Herr hat es gern, dass wir den Menschen der Sehnsucht mitsamt seinen Störgeräuschen, verstehen Sie das Bild, verstehen lernen wollen, abholend ins Gespräch hineinnehmen. Aber uns sitzt es so tief drin, und oft beneide ich auch die Pfarrer drum, was für eine kostbare Gelegenheit, auch hier in der Region, irgendwo mal auf der Kanzel stehen zu dürfen und den hörbereiten Menschen das herrliche Evangelium zu sagen. Ein einzigartiger Beruf. Ob die Theologen sich dessen bewusst sind, unübertrefflicher Beruf. Aber wir Normalbürger haben es eben in unserem Umfeld meist nicht mit Leuten zu tun, die zu uns ins Büro kommen, um zu hören, sondern die zu mir ins Büro kommen, um vielleicht zu sagen, da ist nochmal ein Auftrag und den müssen wir schnell umsetzen. Oder zur Sekretärin, können Sie mir das mal ganz schnell abschreiben, aber fehlerlos und in 3 Minuten muss fertig sein. Das sind die Botschaften, wie sie im Berufsleben anfallen. Sollte man da nicht nachdenken mal? Die verborgene Sehnsucht nach Gott ist für mich das größte Geheimnis unserer ganzen Existenz. Und ich frage Sie mal, ob wir Gläubigen vielleicht da zu wenig damit rechnen. Wenn man Jahre und Jahrzehnte lang Evangelisation macht und merkt, die Außenstehenden kommen nicht, obwohl wir wundervolle Plakate hatten, fast an jedem Baum der Allee klebte ein Plakat und die kommen nicht, dann neigen wir dazu zu sagen, die wollen eben nicht, wie gut, dass wir wollen. Und das ist ein gefährlicher, fast ein teuflischer Gedanke, der uns wegführt von Jesus. Im Buch Prediger heißt schon, dass Gott bei der Schöpfung etwas Wunderbares gemacht hat. Übrigens ist Gott heute noch dran, schöpferisch zu wirken. Vielleicht ist meine Hoffnung auch heute bei dem Seminar neu zu wirken unter uns. Aber im Buch Prediger heißt, er hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Bildhaft die Antenne nach Ewigkeit. Es gibt in der Psychologie, Psychotherapie einen ganz großen, aus meiner bescheidenen Sicht, der vor wenigen Wochen gestorben ist, 93-jährig, Viktor Frankl, von Herkunft ein Jude, der furchtbar erlebt hat im KZ. Und der diesem Geheimnis nachgeht und wer sich da ein bisschen befasst, die Bücher von Elisabeth Lukas sind Kostbarkeiten, sehr gut lesbar. Seine erste Schülerin, die sein Vermächtnis rüberbringt. Das ist so nahe an Jesus dran, dass man meint, fast man müsste sagen, und da will Jesus zu uns kommen. Nur der Wissenschaftler Viktor Frankl spricht es so nicht aus. Er muss ja unparteiisch wissenschaftlich bleiben. Aber ich habe ihn außerordentlich schätzen gelernt und lieben gelernt, bin ihm nie begegnet. Und der sagt, jeder Mensch bei den Tausenden von Patienten, Gesprächspartnern, die er hatte, gibt es das Suchen nach Sinn. Und wir würden sagen, das Suchen nach Gott, ja, nach Jesus. Aber das ist fast für ihn dasselbe. Er sagt, der Krebskranke, da können wir klagen und weinen, der Krebskranke, wenn er ein Ja findet und merkt, das ist nicht umsonst diese irrsinnige Krankheit. Und dann sage ich für mich, ja, wie kann er denn Ja finden? Dazu brauchen wir Jesus, ja. Aber der Therapeut Viktor Frankl hat es in wunderbarer Weise immer mit den Gesprächspartnern versucht. Und er sagte, diesen Sinn muss der Gesprächspartner freiwillig selber finden. Wir können ihn nur anregen, begleiten. Und das ist ein Geheimnis, was wir bei Jesus viel besser noch ablesen können. Jesus konnte deutliche und drastische Worte sagen in der Verkündigung zu denen, die schon hören wollten und die dabei waren, Kompromisse zu machen, von den Schriftgelehrten und Pharisäern bis hin zu denen, die so in der Jüngerschaft begonnen hatten. Deutliche Worte, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Weil Jesus nicht will, dass wir faule Kompromisse machen, aber mit den Außenstehenden war er unsagbar einfühlsam, abholend. Und da müssen wir umdenken. Weil es so wenig Anregungen in diesem Punkt gibt. Ich habe mit Freude vor vielen Jahren beim Evangelisationskongress in Stuttgart teilgenommen. Ich schätze einige von hier auch, ja? Wunderbarer Kongress, da waren etwa 4.000, 5.000 für 2, 3 Tage zusammen. Und das Motto war weiter sagen. Und ich habe da immer empfunden, es ist etwas richtig, das gilt für die Gemeinde, das gilt für die Verkündiger, das gilt für die, das Wort zum Sonntag im Fernsehen, da würde man gern noch viel deutlicheres Weitersagen hören. Aber bei denen, die noch gar nicht wollen, will unser Herr erst einmal einhaben, der die anderen bei ihrem Nichtwollen abholt, um mit ihnen ihr Denken zu reflektieren. Das scheint außerordentlich schwierig. Wo kann man so eine Art Vorgehen heute lernen? In der Ehe und Familie, in der Erziehung von Heranwachsenden. Heranwachsende sind ähnlich sensibel wie Kirchendistanzierte. Wenn ich als Vater gegenüber meinen 3 Töchtern, nehme an, wenn eine 17 war, die andere 15, einfach sagte, so wird's gemacht und jetzt wird nicht lang gefragt, was meinen Sie, wie die gejubelt haben? Nein, die Eltern müssen in ihrer Verantwortung wissen, wo es lang geht. Und sie müssen neu von Jesus lernen, wie kann ich's in dieser kritischen Zeit der Pubertät den anderen gewinnend nahe bringen, damit es ihr eigener Wunsch wird. Das ist eine Kunst, Vater und Mutter zu sein. Vater und Mutter werden nicht so sehr, aber Vater und Mutter sein. Und merken Sie, was das für ein Geheimnis ist. Also jetzt nur keine Klischees. Ich bin fern davon weg, etwa zu behaupten, verstehen um jeden Preis. Nein, im Verstehen wird man nachher die Frage stellen, wie kriegt man denn im Verstehen die Kurve zum geistlichen Ansatz, zur Botschaft? Für mich das Allerwichtigste, ja. Nicht nur, aber am Anfang ist das Verstehen wollen und dann die richtige Weichenstellung, um auch Jesus zu Wort kommen zu lassen. Jetzt mal zur Abwechslung ein Schaubild und müssen wir da ein Licht ein bisschen löschen. Ja. Können Sie es etwas sehen? Ja, einigermaßen. Das ist ein ganz einfaches Schaubild, ein Querschnitt unserer Bevölkerung und wo wir die Statistik bemüht haben und fragen, wie viel gehen denn noch regelmäßig zur Kirche? Was würden Sie sagen, unter den katholisch Eingeschriebenen sind es wohl, wie viel Prozent, die doch einigermaßen regelmäßig zur Kirche gehen? Statistik sagt, circa 15%. In manchen Regionen, Bayern oder so, können es manchmal über 20, bis gar 25% sein. Unter Evangelischen, wobei ich jetzt evangelisch einfach meine, von denen, die noch Kirchenmitglied sind, sind es nach der Statistik noch 5%. Wenn also ein Pfarrer in seiner Gemeinde von 4.000 eingeschriebenen Gliedern noch 200 regelmäßigen Gottesdienst hat, dann kann er einen Jubelschrei loslassen. Ich schätze, in Eidlingen ist das der Fall. Zusätzlich zu dem, was hier an Botschaft ist, auch noch in der Gemeinde in Eidlingen. Aber um es kurz zu sagen, hier brauchen wir Verkündigung. Verkündigung vom Wort Gottes her. Mit gläubigem Herzen dargestellt. Das brauchen wir hier, und da gibt es ja verschiedene, nicht Gruppierungen, aber verschiedene Intensitäten. Es gibt in einer lebendigen Gemeinde einen harten Kern, das könnte man so darstellen, aber es gibt auch viele, die möglicherweise noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber sich noch drum bemühen oder es einfach nicht wissen, wie man es macht. Aber unsere Frage ist heute, wie können wir die 95% erreichen, die durch die christliche Botschaft normalerweise nicht mehr erreichbar sind? Und bitte nochmal ein Rat, sagen wir nicht zu schnell, die wollen nichts wissen. Meine Erfahrung ist, im Zweifelsfall will ein Bürger aus der Welt der 95% ist eher ansprechbar für die Person von Jesus Christus als ein pflichtmäßiger Kirchgänger, der seit Jahren die Botschaft hört, aber nie ein klares, verbindliches Ja zu Jesus gesagt hat. Sadhu Sundar Singh, dieser große Mann mit Ausstrahlung in Asien, hat bei seiner ersten Europareise eine tiefe Enttäuschung erlebt. Ich meine, es war in den 20er Jahren, ist er längst heimgegangen. Tiefe Enttäuschung, und dann hat er so ausgedrückt, die Menschen Europas sind wie ein vermooster Stein am Rande des Meeres. Jahrhundertelang ist die Botschaft von Jesus über sie hinweggespült worden, aber sie ist nicht eingedrungen, nur über sie weggespült. Und das ist mein Leiden mit mir, mit vielen, die regelmäßig Christ sein wollen. Könnten wir nicht in der Gefahr sein, vermooste Steine zu sein, dass einfach es über uns wegspült? Das kann man so bei den Außenstehenden nicht zu sagen. Da sind die viel zu locker vom Hocker mit ihren Aussagen, viel zu lässig, oberflächlich. Und wir spüren fast die abgeknickte Antenne. Wie kann man die verborgene Sehnsucht von abgebrühten Menschen in unserem Umfeld in ein geistliches Gespräch einbeziehen? Ich kann es nicht mit einem Satz sagen. Dazu brauchen wir mehrere Schritte. Aber das Erste, was wir jetzt schon vielleicht erahnen, ist das, je lauter die Sätze werden, je stärker meine Stimme anschwillt, umso mehr können Blockaden verursacht werden. Der Vater, der 17-jährige Tochter oder 17-jährige Sohn, sehr stark sagt, ich kann dir's mit absoluter Sicherheit haben. Wissen Sie, ich habe mich oft gefragt, ob nicht wenigstens eine von drei Töchtern so ein bisschen ähnlichen Beruf wie ich haben sollte, auch so einen kaufmännischen Beruf, die braucht man immer, die Kaufleute. Aber ich wusste schon, man sollte nie ungefragt einen Rat geben. Und wenn ich dann nur ganz vorsichtig sagte, also wenn du gar nichts anderes weißt, Betriebswirt ist auch nicht schlecht und so weiter, war schon zu viel. Ich habe prächtige Töchter, aber auch bei prächtigen Töchtern kann ein ungefragter Rat im kritischen Alter zu viel sein. Darf ich mal zwischendrin fragen, ob Sie so mutig sind, das einfach durch Handzeichen sagen. Wir sind ja dankbar für unsere geistliche Prägung, aber wie viel von hier sind wohl hier, die aus einem total unchristlichen Elternhaus rauskommen, aus dem Feld der 95%, wo man nicht zur Kirche geht, nur weil man gerade ein Patenkind begleiten muss zur Konfirmation vielleicht. Und da weiß man nicht, wann man den Kopf senken muss und wann man lachen darf und wann man ernst sein muss und so weiter. Wer von uns kommt aus einem Elternhaus, wo man nicht zu Tisch betet, wo keine Liebe von Jesus vorgelebt wurde? Sind es 20, 30 von uns durch Handzeichen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so scheint mir, 9. Ein Wunder Gottes. Aber ich brauche Sie jetzt auch zur Überprüfung ist nicht so, dass diese 8 aus unserem Kreis hier, die repräsentieren dieses Feld der 95%. Diese Menschen draußen brauchen mindestens eine Vertrauensperson, wo man's festmachen kann. Ach, so ist es. Wo man Vertrauen gewinnen kann. Wo man gar nicht bei der ersten Begegnung gleich alles hört. Und auch nicht gleich das augsburgische Bekenntnis sofort gleich. Und auch nicht gleich die Bekehrungsgeschichte des anderen. Aber wo man spürt, da ist ein Mensch, dem könnte ich mich ein Stück weit anvertrauen. Aber dann nicht nur, um in allen Punkten sich verstanden zu fühlen, sondern auch zu spüren, ich bin neugierig, gelegentlich wollte ich den auch noch hören über das und jenes. Also dieses Geheimnis der Unterscheidung hier im Feld der Gemeinde, hinter den Kirchenmauern, da können wir satt und saftig sagen, wie wir denken. Und selbst da kommt es nicht immer an. Wer hat schon Vertrautheit mit BTS, biblisch-therapeutische Seelsorge, Handzeichen etwa, auch vielleicht 8, 9. Und was man dort in vielen Wochen lernt, habe ich den Eindruck, ist fast deckungsgleich wie das, was wir heute in Kürze andenken. Wie können wir mit dem anderen verständnisvoll sprechen? Und lassen Sie mich da einige Punkte vorlesen. Vieles von dem kann man in diesem grünen Buch auch nachlesen. Und vieles könnte man bei BTS hören und wissenschaftlich untermauert. Und ich habe da mal 10 Punkte für ein verstehendes Gespräch zusammengefasst. Und Sie brauchen es gar nicht mitzuschreiben. Wenn Sie nur den einen Punkt von den 10 oder vielleicht 2 Punkte festhalten, wo Sie sagen, der erscheint mir besonders wichtig und den muss ich noch mehr üben. Auf den anderen zugehen, nicht abwarten, bis der andere zu mir kommt. Erster Punkt. Den anderen öfter mit seinem Namen ansprechen. Der größte Seminarleiter aller Zeiten war der Dale Carnegie. Verachten wir Christen nicht zu schnell von dem. Wir können einiges noch von dem lernen. Der sagt, seltsamerweise ist unser eigener Name das Vertrauteste, was wir haben. Und kein Wort hören wir so gern wie den eigenen Namen. Dale Carnegie, ich möchte eine Unterscheidung machen. Bei uns sollte ein Name noch vertrauter und größer sein. Der Name unseres Herrn Jesus Christus. Bei meinem Namen Kurt würde ich schon sagen, den habe ich mir nie ausgesucht. Könnten mir noch apartere Vornamen wünschen. Aber schließlich habe ich mich auch dran gewöhnt. Aber es ist was Richtiges dran, wenn mich heute einer mit warmer Stimme mit Vornamen anspricht, fühle ich mich irgendwo angesprochen. Aber es darf nicht gekünstelt sein. Bei allem, was wir heute durchsprechen, heißt es nie Theater spielen, nie Technik. Nie einfach ein Schema abspulen von Herzen. Ach, jetzt merken Sie, wir gehen zu breit in die Weite. Auf den anderen zugehen, mit Namen ansprechen. Den anderen freundlich anschauen, ist das Dritte. Ach, das ist ja klar, denke ich. Ach, manche können das viel, viel lockender. Ich möchte von denen lernen. Zuhören. Mehr zuhören, als drauf losreden. Den anderen nie im Satz unterbrechen. Bei einem der letzten Seminare fragt einer, alles nicht so neu, aber eins ist für mich immer das Schwierigste, wenn ein Vielredner mit mir spricht. Für mich ist gar nicht die Frage, wie ich zuhören kann. Ich habe so viele Redner um mich herum, da muss ich schon von vornherein zuhören. Die Frage ist nur, wie kann ich überleben, überhaupt mal zu Wort zu kommen? Ich schätze, bei uns Christen gibt es auch die Neigung zum Vielreden. Aber das Zuhören in Verbindung mit dem anderen, auf den anderen zugehen, da zuhören, wo der andere meist nicht aus sich raus will, in geistlicher Thematik. Das war der wievielte Punkt? Der fünfte? Der sechste? Die Gedanken des anderen aufgreifen. Wie macht man das? Der eine sagt, ach Christentum, bleiben Sie mir weg. Oh, Moment, das sagen Sie, sprechen Sie ein hochinteressantes Thema an. Christentum, ist es langweilig oder ist es äußerst erregend? Da würde ich mal gern noch mit Ihnen länger drüber sprechen. Verstehen Sie, das hat doch er als neues Thema gebracht. Brauchen doch nicht gleich zurückzuschießen, sagen Sie, Sie sind eben unverbesserlich. Nein. Wenn er ehrlich seinen Abscheu bringt, sollten wir da auch mal Mut haben, den Abscheu als neues Thema aufzugreifen. Gar nicht so einfach. Die Bereitschaft, uns selber ins Gespräch einzubringen. Und der nächste Punkt, die Bereitschaft, auch eigene Defizite und Fehler zu sagen. Dieser achte Punkt ist ein toller Ansatz für Brückenbau. Toller Ansatz. Der andere sagt, wissen Sie, ich finde die Kirche gar nicht so attraktiv und ich merke gar, Sie wollen mich da zu einer christlichen Veranstaltung einladen. Wie gern kommt jetzt bei uns so in die Richtung eine Antwort, ja, so habe ich früher auch mal gedacht. Wenn ich so angesprochen würde, würde ich sagen, der andere ist sehr überlegen. Der will mir klar machen, in seinen Kinderschuhen hat er auch so gedacht wie ich, aber jetzt ist er weit darüber hinausgewachsen. Das wollen wir gar nicht so sagen, aber es kommt so an. Viele unserer spontanen Aussagen können routiniert klischeehaft sein. Und deshalb ist so wichtig, dass wir die Situationen, Begegnung mit draußen, betend vor Gott bringen, um schon morgen zu sagen, Herr, ich will dir sagen, und du weißt ja auch schon, Herr, heute die Besprechung dort, und dann muss ich diesen Kundenbesuch machen, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Ich weiß nicht richtig. Und das Geheimnis, Herr, du willst doch, dass irgendwo der Funke deiner Liebe rüberkommt. Wie kann ich das machen, damit das Kundengespräch offen bleibt für geistliche Funken? Ich kann es ja nicht erzwingen, aber ich will vorher schon dich um Rat fragen. Wunderbar. Und wenn wir so denken, dann könnte sein, dass Gott auch schon vor dem Gespräch mit dem schwierigen Typ uns sensibler macht, dass nicht zu routiniert Klischee rauskommt. Der neunte Punkt, Verständnis zeigen. Verständnis zeigen. Darf ich Sie mal fragen, wie macht man das? Dem anderen mit Verständnis begegnen und gleichzeitig ehrlich sein. Wenn ich meine Umgebung verstehen will und versuche, sie kennenzulernen, wie viele Menschen meiner Umgebung nur einfach Spaß haben wollen. Und die jüngere Generation, die ehrlicher ausspricht, was wir Älteren oft nur denken, kann es fast brutal in Hearings und Talkshows und überall zum Ausdruck bringen. Hauptsache, es macht Spaß. Was nicht Spaß macht, ist nicht lebenswert. Das kennen wir doch, ja? Können Sie diese Menschen verstehen, die nur von Spaß zu Spaß und von Trip zu Trip und, ne, und einfach weiterleben und da, wo man schuldig wird an allen Menschen, verdrängt man es? Können wir sie immer verstehen? Ich kann sie von meiner Warte, von meiner Erfahrung nicht immer verstehen, ob sie jetzt etwas festhalten. Aber ich will sie verstehen, weil Jesus zu diesen Menschen kommen will. Und weil die Brücke, um das Herz eines Menschen zu erreichen, das Verstehen wollen ist. Also ganz genau genommen müsste man dieses Buch anders titulieren, eigentlich nicht andere verstehen. Ich kann sie nie absolut verstehen. Aber ich will den einen, die andere mehr und mehr verstehen. Das Wollen ist viel, viel wichtiger als das absolute Verstehen. Wenn ich auf einen anderen zugehe und sage, ich verstehe Sie schon, gell? Sie denken so und so, muss der andere sich überfahren fühlen. Woher kenne ich ihn? Woher will ich wissen, wie er denkt? Ich darf also öfter ehrlich zum Ausdruck bringen. Vielleicht habe ich Sie noch nicht ganz verstanden. Und jetzt kommt der 10. Punkt. Merken Sie, wir bleiben schon am roten Faden dran, gell? Den hat man bisher nicht gesagt. Öfter Rückfragen zum Verständnis. Und das kommt jetzt. Lieber Herr Sowieso, ich habe Ihnen also ganz bewusst zugehört, habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen, Hauptsache, man kommt zum Erfolg und wenn man... Ja, habe ich Sie richtig verstanden? Ja, warum? Ja, jetzt will ich einfach Sie verstehen, und was ist dann, wenn plötzlich der Arzt sagt, ich kann Ihnen keine Hoffnung mehr machen. Es ist viel schwerer, als wir gedacht haben. Oder was ist, wenn wir beruflich keinen Erfolg haben? Und der Chef in der Firma, wo ich 23 Jahre war, lässt mich eiskalt wissen, nicht mehr gebraucht. Dann können wir ja mal anderswo anfragen. Na, mit 57 Jahren, einfach nicht mehr gebraucht. Der andere hört es mit 48. Was macht man da? Ich will den anderen verstehen, ob Sie das nicht festhalten wollen. Und das gilt für die Ehe und gilt für die Kindererziehung und gilt fürs Gespräch mit Außenstehenden. Und deshalb bin ich so erfreut, auch immer, wo Menschen zur BTS gehen, wie Sie, wo, in welchem der 10 Punkte ist nur anders als bei der BTS. Ich schätze, 9 Punkte davon wird man sehr anspruchsvoll und weit und ausführlich bei therapeutischen Seelsorge auch durchdenken, aber ein Punkt ist anders. Der erste. Seelsorgeschulung ist, die richtige Seelsorge ist eigentlich nur dann fruchtbar, wenn der andere aus eigener Initiative zu uns kommt, aus einem Leidensdruck heraus. Weil er schwermütig ist, weil er schuldbeladen ist, weil er in der Ehe nicht zurechtkommt. Das ist die interne Seelsorge, sage ich dafür. Wunderbar, dass Menschen unter uns sich zurüsten lassen. Für Menschen, die zu uns kommen, um Rat zu suchen. Aber wissen Sie, die 95% kommen fast nie zu uns, um zu fragen. Auch kollegial nicht. Meine Ehe geht auseinander und was denken Sie? Haben Sie einen Tipp, was man da macht? Es ist sogar oft im säkularen Umfeld so, je größer die Probleme sind, umso mehr spielt man das mit Spaßorientiertheit, locker drüber wegzugehen. Ein Geschäftsmann, ich sage jetzt nicht viel mehr, mit dem ich ab und zu geistlich gesprochen habe, der über alles wegging, ein Könner war, ein Mann vom Erfolgsdenken geprägt. Ich habe dann mich damals selbstständig gemacht, habe ihn aus den Augen verloren, er hatte die Botschaft von Jesus gehört. Aber dieser Mann, der so ein sozialer Typ war, sozial in dem Sinn, auf andere zugehen konnte, der auch an seiner Frau kein großes mehr Interesse hatte, weil eine andere Frau interessanter war, da war alles möglich, Hauptsache es führt zu Erfolg. Und eines Nachts fährt er mit seinem Auto raus ins verlassene Feld, führt die Abgase seines Autos ins Wageninnere. Erledigt. Ich frage mich schon, ich hatte damals mit ihm öfter gesprochen, aber wo war ich die vergangenen 9 Jahre? Also damals, als beerdigt wurde, von 81 bis 90. Ich hätte ihn ja auch als Selbstständiger, obwohl er mich oft abfahren ließ, nochmal aufsuchen können, um dem größten Geheimnis nachzugehen. Wie erreichen wir das Ziel unseres Lebens, den Sinn, den nur Gott uns geben kann? Jetzt hat man noch 4,5 Minuten bis 9 Uhr. Wollen wir die noch ausschöpfen? Ich frage Sie, welcher der 10 Punkte könnte für Sie wichtig sein, dass man, oder so wichtig, dass man öfter darüber nachdenken sollte? Das mit dem freundlichen Gesichtsausdruck verkörpern Sie ja schon. Wenn ich in die Runde gucke, dann würde ich sagen, so viel freundliche Menschen. Übrigens, wenn es eine Schule geben sollte, wie Menschen freundlich einem begegnet, dann muss man die Eidlinger Schwestern erleben. Darf ich echt sagen, für mich die hohe Schule. Und weil sie nicht viel draus machen, nicht einfach sagen, lernt von mir, ja, von uns, ist doppelt wertvoll. Also nur ist jetzt für uns, die wir noch von den Eidlinger lernen wollen, ist es so schwierig. Wissen Sie, wir, wenn wir ins Spiegel gucken, dann lächeln wir unwillkürlich, weil wir merken, mit der alten finsteren Miene von vorher kann ich vor dem Spiegel nicht bestehen. Und wenn man ein Foto anguckt, wohin gucken Sie immer zuerst? Auf die anderen, wie gut die rauskommen? Nein, auf uns, wie gut komme ich raus? Und uns gefällt's, wenn ich ausnahmsweise mal auch freundlich abgebildet bin. Und ob man das nicht auch zu einem Ziel macht, aber ich schätze, es ist nicht Ihr wichtigster Punkt. Was ist vielleicht für Sie ein wichtiger Punkt? Wer will was sagen? Danke. Danke. Sehen Sie, das jetzt, Sie identifizieren sich persönlich mit dem, die Aussagen des anderen aufgreifen. Danke, dass Sie das so sagen. Da spricht viel Lernbereitschaft draus. Und für mich ist die Lernbereitschaft etwas vom Kostbarsten. Noch kostbarer als das Wissen. Die größten Gelehrten, Albert Einstein und so weiter, waren nicht nur in ihrem Wissen überlegen, in ihrer Lernbereitschaft. Die Lernbereitschaft war wahrscheinlich noch größer als das Wissen. Der Wissenshunger. Was ist Ihnen noch wichtig? Anderer Punkt. Wie begegne ich einem Dauerredner? Das war gern. Und das war noch gar nicht einer der 10 Punkte. Das war ein Nebenpunkt, den wir nur zwischen eingeschaltet haben. Dankeschön. Noch ein Punkt. Ja? Richtig. Vielen Dank, dass Sie das sagen. Ich habe das nach dem schweren Unfall auch so erlebt. Da haben manche dann gefragt und eines Tages fragte mich einer, wie war denn das und wie haben Sie das erlebt? Dann haben die so ein paar Punkte gesagt, angefangen von dem furchtbar zertrümmerten Auto, in dem man begraben war und nicht mehr raus konnte. Und meine Frau, die namenlose Angst hatte, dass es explodieren könnte. Wir hatten vorher noch aufgetankt und ich war nicht bei Bewusstsein. Und der andere hat seine Teilnahme gezeigt, indem er sagt, übrigens, bei der Herfahrt von Frankfurt in Darmstadt war sowas Ähnliches. Auf der Nebenspur und sowieso, das ist dieser Punkt. Wir meinen, wir zeigen Verständnis, ja, wenn wir spontan unser Erleben mit einbringen. Und wissen Sie, wie ich empfunden habe? Ich habe mich verschaukelt gefühlt. Er hat nach meinem Empfinden gefragt, hat gar nicht richtig gehört und hat sein Erleben dagegen gesetzt. Ich schätze, dass das so ein bisschen ist von dem, was Sie sagen. Wir meinen es gut, indem wir sagen, auch ich kenne das. Es ist nur die Frage, ob der andere daraus nicht etwas Besserwisserisches entnimmt, statt einfach, wie Sie viele Therapeuten lernen das heute, wenn der andere etwas rauslassen will, dann einfach, oh, oh, das tut aber weh, was Sie da erlebt haben. Wie werden Sie damit fertig? Könnten wir das nicht oft bei kritischen Leuten sagen, wenn jemand uns spüren lässt, ich bin enttäuscht an der Kirche, an Christentum? Oh, oh, da empfinde ich mit Ihnen. Wenn Sie wollen, würde ich gern mit Ihnen so einige Enttäuschungen nochmal abspulen, damit ich mit Ihnen Enttäuschung durchleben kann. Vielleicht sind wir uns da näher, als einfach sagen, ach, wissen Sie, die Kreuzzüge waren doch schon vor einigen hundert Jahren und heute gibt's nicht mehr das Problem der christlichen Kreuzzüge. Da springen wir hurtig mit Argumenten drüber weg. Aber ich merke, liebe Schwester Barbara, es ist schon eine Minute drüber. Und jetzt dürfen wir Pause machen, halbe Stunde. Herzlichen Dank für Ihr aktives Mithören. Und wenn jemand eine praktische Frage hat, können Sie mir auch ein Kärtchen da ausfüllen. Die haben dann Vorfahrt. Vielleicht lege ich einige Blankokärtchen dahin, dann können Sie das ausfüllen. Halb elf, gell? Schlussbar, halb elf, ja.